Liebe Lumpengemeinde, wir sind wieder da und wir sind heute zu dritt, Tobi und ich sowieso, aber wir haben noch einen besonderen Gast dabei, nämlich Vincenzo Grifo, aktuell beim SC Freiburg, wieder beim SC Freiburg, genau das werden wir auch beleuchten, er war dann schon mal weg, ist dann wiedergekommen und wo es vielleicht nochmal hingeht, das werden wir auch nochmal thematisieren und was ich auf jeden Fall garantieren kann, dass wir sehr viel Spaß in dem Gespräch hatten und ich hoffe, das habt ihr auch.
Kann man nicht leicht heben über den Doppelbrüher weg,
Einfach mal lucken.
Ja, da sind wir und wir sind nicht allein. Der Tobi und ich haben Verstärkung am Mikro und die ist auch wirklich gut und sehr stark, die Verstärkung. Es ist Vincenzo, wir haben dich schon anmoderiert und angekündigt und freuen uns sehr, dass du da bist. Und wir starten eigentlich immer rein mit der Frage, wie es geht. Ich meine, das machen viele Leute und da sagt man ja mal ganz schnell, ja gut, alles klar und geht weiter. Trotzdem so auch jetzt als Freiburger und auch als Spieler in Freiburg, so kann man ja schon mal fragen, so im Jahr nach Christian Streich, wie es einem so geht.
Ja, mir geht's sehr gut. Also erstmal hallo zusammen. Sehr gut, ich kann mich nicht beklagen, das Wetter ist super und ja, Streich habe ich jetzt beim Neujahrsempfang gesehen, haben wir ein bisschen gequatscht, aber ja, vermissen tut man ihn schon ein bisschen, absolut, aber ich glaube, dass der Julian Schuster das gut, sehr, sehr, sehr gut macht, vielleicht noch nicht ganz so gut wie er, aber ich muss sagen, nee, also passt wirklich alles. Wir sind sehr zufrieden, wir haben ja selber alle nicht gewusst, wo die Reise hingeht nach 13 Jahren oder nach 12 Jahren Streich, wie es dann wird, aber wir müssen sagen, wir haben uns da echt wirklich gut benommen, haben alles versucht, ja, so weiterzumachen und von daher passt alles.
Jetzt muss ich trotzdem einmal kurz einhaken, du hast gesagt, es gibt Momente, da vermisst du ihn. Gibt es auch Momente, wo du ihn überhaupt nicht vermisst?
Ja, wenn er mich angeschrien hat oder wenn er mich mal zur Sau gemacht hat. Nein, also wie gesagt, er war ja ein sehr emotionaler Trainer, hat da wirklich viel, viel, viel Kraft wirklich investiert, dann auch mit den Spielern dann einfach auch Klartext zu reden und in so Situationen vermisse ich ihn da nicht, wenn er mich mal angeschrien hat, dass ich defensiv nicht wieder mitgemacht habe, aber ansonsten ja, privat haben wir uns jetzt gesehen, haben uns sehr, sehr gut ausgetauscht beim Neujahrsempfang und vielleicht, wenn es hinhaut, gehen wir mal auch einen Kaffee trinken.
Sehr schön. Das hört sich gut an, ist ja auch immer schön, wenn so ein bisschen was hängen bleibt, ne? Ich meine, klar, er war ja lange dein Trainer und ja. Dann nicht so mit so einem Abschied dann alles auch irgendwie aus den Augen, aus den Sinn. Wir wollen ja jetzt keine Christian-Streich-Folge machen. Trotzdem noch vielleicht einen letzten Bezug auch zu ihm nochmal. Wir machen ja hier so eine Reihe Fußballromantik. Wir haben da verschiedene Sichtweisen und Orte schon beleuchtet. Habt ihr vielleicht so ein bisschen Sorge gehabt in Freiburg, dass mit dem Abschied von Christian so ein bisschen diese Fußballromantik weit auch in Freiburg verloren geht?
Ich glaube, dass das mal durch den Kopf geht. Vielleicht bei dem einen oder anderen, der etwas länger da ist, sicherlich schon. Ich glaube, dass die Jüngeren sich da vielleicht nicht so viel Gedanken gemacht haben. Mhm. Wusste ja manchmal, woraus drauf ankommt, oder wir etwas Erfahrene wussten ja, dass er manchmal mit seiner Art und Weise und dann einfach auch den richtigen Knopf drücken konnte. Und deswegen hat man sich ja sicherlich dann schon manchmal die Gedanken gemacht, wenn er nicht da ist und wenn mal vielleicht eine nicht gute Phase da ist gerade, hat er ja eigentlich immer so das Richtige gefunden, um mit uns umzugehen und was dann auch gut für uns war. Und natürlich machst du dir dann Gedanken, wie ist es, wenn er nicht mehr da ist, kriegt das der Julian Schuster so hin, aber ich muss sagen, wirklich, also nochmal ein Kompliment auch an Julian, er das dann auch wirklich herausragend macht. Wir hatten jetzt auch keine so die beste Phase hier nach Stuttgart, München, Frankfurt und Leverkusen haben dann 4 Spiele verloren, aber selbst das haben wir sehr, sehr gut gemeistert und auch er und das ganze Trainerteam.
Ich glaube, warum diese Frage nach Christian Streich kommt, die ist ja irgendwie klar, weil die ganz viele Menschen, die verbinden den SC Freiburg eben mit Christian Streich, aber auch du bist ein Gesicht des Vereins, bist seit etlichen Jahren dort. Vielleicht kannst du einfach mal so abgesehen von deinem Ex-Trainer mal beschreiben, was der SC Freiburg für dich ausmacht.
Ja, also bei mir ist ja nochmal so ein bisschen was Besonderes. Ich bin ja dann nochmal weggegangen nach 2 Jahren. Also bin 2015 gekommen, bin dann nach Gladbach gewechselt, weil es zu der Zeit einfach etwas ein größerer Verein war. Man wollte dann international spielen und dann bin ich 3-mal wieder zurückgekommen, bin dann nach Hoffenheim wieder zurück und wie es dann auch so lief. Und deswegen kann ich, glaube ich, dann wirklich mit am besten mitsprechen. Für mich ist es sehr familiär. Ich fühle mich hier sehr, sehr wohl. Die Fans sind einfach wirklich unglaublich. Sie unterstützen dich wirklich, auch wenn es mal schlecht läuft. Es ist, wie gesagt, die Atmosphäre hier Die Jungs sind schon wirklich wie eine zweite Familie für mich geworden. Ich komme unglaublich gerne ins Training. Wir haben Spaß miteinander und das fühlt sich einfach nach Heimat an. Freiburg ist für mich eine zweite Heimat geworden oder zumindest fast wirklich auf Augenhöhe mit Pforzheim. Pforzheim habe ich nur meine ganze Familie, aber ich habe hier auch gebaut in Freiburg und wirklich, wie gesagt, ich und meine Frau fühlen uns sehr, sehr wohl. Meine Familie kommt sehr gerne zuschauen. Ich habe nur eine Stunde nach Hause nach Pforzheim und das hat einfach alles gepasst wie die Faust aufs Auge. Und deswegen, für mich ist Freiburg einfach was sehr Herzliches. Ich glaube, viel Sympathie kriegen wir eigentlich, egal wo wir sind. Natürlich auch damals durch Christian Streich, weil er einfach was Außergewöhnliches war und weil er einfach diesen Verein dann präsentiert hat, so wie er ihn präsentiert hat. Dann dort auch mal mit Pressekonferenzen, die nicht jeder Trainer so gibt. Und von daher wirklich, du hast die Unterstützung von der Stadt und das spürt man auch jetzt schon wieder. Also das familiär, tolle Atmosphäre, wirklich der Zusammenhalt, oh, das sind so viele. Oder das sind schon ganz, ganz wichtige Sachen, warum ein Spieler sich dann so wohlfühlt.
Ja, mit den Sachen kann ich mich wirklich auch, was du jetzt alles angesprochen hast, sehr identifizieren. Und ich glaube, das wirst du dann wahrscheinlich auch so sehen. Oder wenn wir jetzt mal realistisch sind, wird man jetzt in deiner Zeit, wo du noch spielst beim SC, jetzt mal keinen, ja, vielleicht DFB-Pokal, wart ihr auch nah dran, aber jetzt auch nicht irgendwie deutscher Meister werden. Ja. Dass solche Sachen, die du gerade auch erzählt hast, diese Attribute von familiär, vom Wohlfühlen, auch wichtiger sind am Ende und auch der Kontakt zu den Menschen als dann irgendwo ein Titel? Auch, weil klar, ich weiß, wir wollen alle gewinnen, keine Frage.
Ja, nee, das, ne? Absolut, aber du hast schon recht. Natürlich, also ich kann da ja offen und ehrlich drüber sprechen. Also bevor ich dann die Entscheidung getroffen habe, wieder nach Freiburg zu kommen, sicherlich gab es da bestimmt andere Optionen, zu sagen, hey, ich glaube, da ist die Chance oder die Wahrscheinlichkeit höher, dass man da international spielen kann. Und sicherlich war die ein oder andere Anfrage dann auch da, auch in Italien. Und man macht sich ja dann auch Gedanken, aber genau das wollte ich in diesem Moment einfach nicht spüren. Nichts irgendwie mit, ja, ich will bei den Großen spielen oder ich will Titel gewinnen, sondern man hat einfach irgendwie wieder diesen Drang gehabt und diesen Zwang wieder, zu seiner alten Familie zurückzukehren, zu Menschen, die dich schätzen, Menschen, die dich gern haben, Menschen, mit denen du gern Zeit verbringst, auch neben dem Platz. Also muss ja nicht nur heißen, weil wir sind ja manchmal zweimal am Tag Training, da kommst du um 8.30 Uhr und gehst erst um 19 Uhr oder um 18.45 Uhr. Das ist schon eine lange Zeit, aber selbst da haben wir dann noch ab und zu die Zeit, mal was essen zu gehen und das zeigt einfach, dass wir uns gern haben. Und da sind dann sicherlich solche Argumente dann schon da, dass man sagt, das ist einem wichtiger, wie jetzt vielleicht irgendwo hinzuwechseln, wo man dann vielleicht irgendwie nur eine Nummer ist.
Vincenzo, du hast gerade schon angesprochen, du kommst eigentlich aus Pforzheim. Ja, und Felix und ich haben in der letzten Folge über das gesprochen, wo alles angefangen hat, nämlich bei jedem Einzelnen auf dem Bolzplatz. Und vielleicht magst du mal so ein bisschen erzählen, wo für dich alles angefangen hat. Wo waren so deine Plätze? Wo hast du angefangen, Fußball zu spielen? Warst du jemand, der auf den Bolzplatz gegangen ist? Oder hast du nur im Verein gespielt? Wie war das bei dir?
Nee, also bei mir war es genau so, wie du es gerade erläutert hast. Also für mich war es so, ich habe ja einen größeren Bruder, der ist 6 Jahre älter wie ich und der hat natürlich schon gekickt und ich bin dann immer mit, war dann irgendwie 3 oder so und habe dann immer auf den Nebenplatz gekickt, währenddessen er dann die Turniere hatte oder dann auch zumindest mal ein Spiel und ich war dann immer auf dem Nebenplatz und habe immer gekickt und irgendwann kamen meine Eltern dann zueinander und haben dann gesagt, ich glaube, Vinci müssen wir auch irgendwie anmelden, wenn es geht, weil der läuft nur mit dem Ball rum und schießt irgendwo alles kaputt und so hat das Ganze, glaube ich, angefangen. Ich glaube, ich war 3 Jahre alt, dann irgendwo wirklich beim SV Hohenwart, das war wirklich irgendwo in Pforzheim, dann da wirklich 2 Monate lang Fußball gespielt und dann war der Weg doch zu weit, dass meine Eltern gesagt haben, ja, wir melden ihn irgendwo in Pforzheim an, wo wir es nah haben und dann war ich 4 Jahre alt und da hat das Ganze, ja, begonnen. Und so hat man dann einfach die Liebe zum Fußball gefunden. Man war oft dem großen Bruder zuschauen und irgendwann hat dann die Zeit angefangen. Man ist in die Schule gegangen. Nach der Schule hat man schnell seine Hausaufgaben gemacht und man wollte nur kicken. Wirklich. Man hatte nur die Sorge, mit wem kickt man heute? Welches Trikot ziehe ich an? Welche Schuhe habe ich? Ziehe ich gut aus? Ja, welche Socken? Welcher Ball heute? Und das waren die Sorgen, die wir hatten. Und wie gesagt, und dann haben wir wirklich von 15, 16 Uhr bis es dunkel wurde, haben wir dann gekickt. Im Sommer war es natürlich überragend, wenn du Sommerferien hattest, dann warst du wirklich den ganzen Tag da, hast eine Flasche Wasser mitgenommen und wirklich hast nicht an Essen gedacht, nie an gar nichts, außer dass du das Turnier gewinnst. Und war auch viel los und das war so ein bisschen, ja, das war so wirklich meine Zeit und ich vermisse sie sehr, weil du einfach so unbekümmert warst und eigentlich wirklich ganz, ganz viel Spaß hattest.
Jetzt musst du schnell erzählen, welches Trikot, welche Schuhe?
Oh, also Trikot, falsches Inter Mailand Trikot von Bombovieri, glaube ich. Da war, glaube ich, mit allem dabei. Totti, also klar, ganz extrem war es, wo wir 2006 Weltmeister wurden. Selbst da habe ich sie mir noch gekauft. Gefälschte Trikots in Italien. Und Schuhe hatte ich leider von Victory vom Deichmann. Mit der gefälschten Zunge, ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt, von David Beckham. Die haben sie ja nachgemacht bei Deichmann. Gut, wir waren drei Buben, alle wollten die schönsten Schuhe, aber Morak sagt, ich kann euch keine Schuhe für 100 D-Mark kaufen, das geht nicht. Sonst bin ich 300 D-Mark los, also von daher holen wir lieber die billigere Variante. Aber ich bin auch froh drüber, dass wir dann auch in dieser Kindheit dann auch wirklich nicht alles bekommen haben. Dafür haben wir es dann umso mehr geschätzt, als wir größer wurden, und von daher, ja, so sahen die Schuhe aus. Manchmal auch zum Teil ein Jahr oder fast zwei Jahre getragen mit Löcher. Aber es war ihm egal, weil das war meistens die besten.
Aber auf jeden Fall auch mutig von dir dann 2006 mit dem Italien-Trikot hier in Deutschland. Nach dem Halbfinale.
Ich bin damit auch sogar wirklich am nächsten Tag zur Schule, als Deutschland verloren hat gegen Italien, wirklich als wir 2-0 gewonnen haben, um der Lehrerin so ein bisschen einen reinzuwürgen, haben wir dann wirklich, wir waren drei Italiener in der Klasse und haben dann gesagt, ja, wir ziehen am nächsten Tag aber dann an, wenn wir gewinnen, und dann sind wir dann wirklich mit den gefälschten Trikots immer da dann reinmarschiert. Aber sie hat auch nichts gesagt und wirklich, sie war auch total korrekt und hat gesagt, natürlich, ihr dürft auch feiern, aber irgendwann ist dann auch gut.
Ja, muss man dann schon auskosten. Aber es ist immer schön zu hören, auch so, dass, ich meine, unsere Wege, alle, die irgendwie Profis geworden sind, haben ja irgendwie auch ähnlich angefangen. Wir haben es ja auch letzte Woche gemerkt, als wir diese Folge gemacht haben zum Bolzplatz. Ich war dann auch mal wieder, na gut, in Berlin hier heißt es ja Käfig, ne? Das ist nicht der Bolzplatz.
Wir haben aber mittlerweile bei uns auch so ein bisschen in die Richtung Käfig, Bolzplatz, das ist so.
Aber einfach mal wieder da zu sein, dieses Gefühl zu haben, du hast sofort wieder diese Bilder im Kopf, auch von damals, und das war schon schön. Ja, du hast das Thema so ein bisschen jetzt schon auch, oder wir haben es angesprochen, Italien, Deutschland, deine Eltern kommen ja aus Sizilien. Hast du als Kind eher auf die Bundesliga geschaut oder auf die Serie A?
Ich muss sagen, anfangs wirklich eher so Serie A, weil ich bin dann Inter-Fan geworden. Mein großer Bruder Juve und der Kleine dann Milan, und so haben wir uns dann wirklich alles drei verteilt. Also fehlt dann nur noch Neapel und Rom. Ja, und wie gesagt, und dann haben wir uns dann irgendwie immer so gedisst, sagt man so. Ja, wenn dann Inter Milan gespielt hat, dann haben wir wirklich dann auch schauen dürfen. Auch wenn es dann spät war, aber wir haben dann wirklich zusammengeguckt und haben uns dann so gebettelt. Aber ich glaube, anfangs habe ich wirklich eher nur Serie A geguckt, mit allen Spielern, die man dann wirklich kennt, von Adriano bis Ronaldinho so. Und dann irgendwann kam natürlich dann die Zeit Bundesliga, und dann wurde man älter, 14, 15, dann hat man natürlich dann schon auch auf die Bundesliga geschaut, aber ich glaube, anfangs dann doch die Serie A eher.
Wer waren so deine Helden zu der Zeit? Also du hast gerade ja schon mal Bombovieri genannt, den du auf dem Rücken hattest. Auf wen hast du sonst noch so geschaut?
Also absoluter Lieblingsspieler, wirklich früher hat angefangen irgendwie mit Ronaldinho. Das war so wirklich, aber ich glaube, so wenn ich mich also zurückerinnere, war so Roberto Baggio, der hat das erste Pulli, was ich bekommen habe von meinem Opa, wo wir dann einkaufen waren auf dem Markt. Roberto Baggio Pulli, und so hat alles angefangen. Dann, da ich ja Inter-Fan bin, war Recopa, Javier Zanetti, so alle Inter-Spieler irgendwie einmal mal durch, und man hat sich immer danach gefühlt, auf dem Bolzplatz dann zu sagen, ich bin heute der. Aber es waren schon eher so die Big Stars dann einfach immer so von den Vereinen. Und dann, klar, je älter man wurde, dann Inter hat ja dann auch mal das Triple gewonnen mit Eto'o, Schneider und Milito. So, das waren so immer so, worauf man geschaut hat. Aber und dann irgendwann kam so die Zeit, dass man dann Bundesliga angeguckt hat, und dann ging es auch in der Bundesliga los, dass man gesagt hat, boah, schau mal, wie gut die sind. Und dann hat die Zeit angefangen mit Bayern, Luca Toni, Ribéry, Robben, Miroslav Klose, so Podolski. Das waren so alles so irgendwie so Jungs, wo man einfach immer hochgeschaut hat und hat gesagt, boah, was sind das für Kicker. Und ja, ein paar Jahre später gefühlt hat man dann wirklich gegen sie gespielt.
Ja, das sind auch wieder sofort Bilder, die man im Kopf hat, wenn man auch diese Namen hört. Das ist schon alles immer noch sehr präsent.
Werbung.
NordVPN, das habt ihr hier schon oft gehört, und das wird auch nicht weniger, dann ist es nämlich sehr wichtig und sehr gut. Nicht nur für mich, denn das kann es auch für euch sein. Ich habe es ja schon gesagt, gerade NBA schauen, ne? Jetzt auch nach dem Monster-Trade von Doncic, weg von den Mavs, muss man schon mal schauen, wie er sich so bei den Lakers macht. Auch dafür nutze ich das NordVPN. Das ist ganz klar, denn da ändere ich meinen virtuellen Standort nämlich mal ganz schnell wieder Richtung USA. Aber das habe ich euch alles schon erzählt. Was auch ganz wichtig ist und ein Vorteil ist, man kann dort die Preisdiskriminierung vermeiden, denn beim Online-Shopping kannst du prüfen, ob das gleiche Produkt in einer anderen Region günstiger verfügbar ist und so kannst du ganz easy Geld sparen. Natürlich bei Weihnachtsgeschenken, aber auch Geburtstagsgeschenken, ne? Egal. Auch so, ohne dass irgendwas ansteht, eine Freude machen, kann man gucken, da ist es vielleicht ein bisschen günstiger verfügbar und da schaltest du dein NordVPN ein, deinen Standort virtuell ändern, ich habe es gesagt. Und das ist nicht nur mit Geschenken so, auch wenn du Flüge buchen willst, Hotels oder auch Abos aus anderen Ländern zu einem günstigen Preis erhalten willst, dann ändere deinen virtuellen Standort mit NordVPN und kannst sehr viel Geld sparen, wenn du clever bist. Und was natürlich auch wichtig ist für alle und für mich auch, ist die Cybersicherheit und die Privatsphäre. Du kannst deine Online-Aktivitäten schützen vor deinem Internetanbieter oder auch vor Hackern, die die Verbindung überwachen. Auch da hört man ja mal wieder Geschichten. Und du kannst deine Verbindung verschlüsseln, um die Nutzung öffentlicher WLAN-Netzwerke sicherer zu machen. Also, das ist natürlich auch ganz wichtig. Und ich habe Familie, viele von euch haben Familie und du kannst deinen Haushalt da auch mit einem NordVPN-Konto schützen, einschließlich gemeinsam genutzter Geräte. Das ist bei mir zu Hause auch der Fall. Alles gemeinsam genutzt natürlich. Also NordVPN installieren auf deinem Router, um jedes Gerät in deinem Netzwerk mit Verschlüsselung zu sichern. So kannst du sorgenfrei surfen und NordVPN verfolgt deine Online-Aktivitäten nicht. Und alle weiteren wichtigen Infos zu NordVPN findet ihr unter nordvpn.com/lupin. Und da gibt's auch eine schöne Aktion, liebe Leute, denn mit dem Code LUPIN großgeschrieben erhält man jetzt einen exklusiven Mega-Rabatt und 4 Monate zusätzlich kostenfrei auf den 2-Jahres-Plan. Dazu ist völlig risikofrei mit der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie und den Link und noch mehr Infos, obwohl ich jetzt schon sehr viele genannt habe, findet ihr natürlich in den Shownotes.
Werbung Ende.
Du hast ja lange, wirklich lange beim, jetzt muss ich einmal kurz gucken, ersten CFR Pforzheim gespielt.
Genau.
Bis zur A-Jugend. Ist ja eigentlich schon so ein Alter, A-Jugend, wo man das Gefühl hat, okay, das könnte was werden Richtung Profifußball. War das in deinem Kopf oder hast du auch schon früher gemerkt, okay, ich bin ein bisschen besser als die anderen? Gab es da so einen Zeitpunkt?
Na, ich muss sagen, es hat so bei mir wirklich so ab der D-Jugend angefangen, dass man so ein bisschen aufmerksam auf mich wurde. Dann habe ich meine Probetrainings gehabt beim KSC. Dann in der D-Jugend hat es nicht ganz hingehauen. Also ich war sehr talentiert, glaube ich, dass ich das sagen darf. Sehr talentiert, aber da hat es ja nicht hingehauen. Da waren dann einfach deutlich bessere Spieler. Und dann so ab der C-Jugend haben sie mich wieder gefragt, weil ich dann einfach dann so ein bisschen herausgestochen bin in der C-Jugend, auch in der B-Jugend. Und dann war so für mich so C und B, da hatte ich nicht so die Überzeugung, nach Graz so zu gehen, weil ich auch ein bisschen Angst hatte, meine Jungs zu verlassen in Pforzheim, weil ich war ja doch sehr, ich bin ein sehr Familienmensch und das hat mir auch in der Zeit irgendwie gezeigt, dass ich selbst nicht nach Graz so wechseln wollte, obwohl KSC ja unser Big Club war in der Nähe, die dann Bundesliga und auch Zweite Liga gespielt haben. Und dann war es so, dass ich dann einfach gesagt habe zu Papa und Mama, ich will irgendwie nicht dahin, ich will noch in Pforzheim kicken. Aber mein Papa mir dann schon irgendwann mal auch klar gemacht hat, du, aber ich musste schon sagen, ja, je später das wird, desto schwieriger. Also und ich dann irgendwie dieser Überzeugung war, gesagt, ja, ich werde es auch nächstes Jahr noch hinkriegen. Und dann hat dieses mit der A-Jugend angefangen. Man wurde aufmerksam, bei uns gab es ein Pfingstturnier in Pforzheim, was sehr hoch bekannt war. Wirklich gute Mannschaften wie Benfica, Boavista, wirklich echt Beşiktaş und solche Vereine kamen dann immer. Also war natürlich echt ein geiles Turnier für Pforzheim. Und da wurde ich dann so ein bisschen aufmerksam, dass ich dann in der A-Jugend dann mein Probetraining gemacht habe in Karlsruhe. Dann der Ede Becker wirklich dann zugeschaut hat und nach einem Tag mich gefragt hat, ob ich wirklich hier unterschreiben möchte, weil ich nichts in Pforzheim ja verloren hatte, sondern ich muss hierher. Und da hat so dann wirklich angefangen, okay, ich glaube jetzt geht's, also natürlich der Traum war schon früher da, absolut, aber man war sich ja nicht so bewusst, dass es natürlich je später, desto schwieriger es wird und war schon ein sehr riskanter Schritt auch irgendwie, auch von meinen Eltern zu sagen, ja, mach das. Und dann in der A-Jugend bin ich dann im 2. Jahr hingewechselt nach Karlsruhe und habe dann da einfach eine unglaublich tolle Zeit gehabt, auch sehr erfolgreich.
Ja, aber ihr scheint ja auch gar nicht so schlecht gewesen zu sein mit Pforzheim, weil ihr habt in einem Jahr in der A-Jugend im Pokal-Halbfinale gegen Karlsruhe gewonnen und dann nur gegen Hoffenheim relativ knapp verloren im Finale.
7-4. Ja. 7-4 kann es sein. 6-4, ja. 7-4.
Was war das für eine Truppe da in Pforzheim, die A-Jugend? Also das kann ja nicht so schlecht gewesen sein.
Nein, also ich muss echt sagen, wir haben echt ein paar Jungs gehabt, die wirklich bis an die Kante gegangen sind. Wirklich, also klar, einfach Hobbyfußballer, die wirklich Fußball geliebt haben über alles. Ja. Aber wo wir dann einfach auch an die Grenzen gekommen sind gegen Hoffenheim, weil das natürlich dann nicht Niklas Süle, Jonas Hoffmann, Kenan Karaman, Tim Paterok im Tor, da waren schon echt ein paar namhafte, die dann einfach an der Kondition deutlich weiter waren. Ich glaube, stand 4-4 nach 90 Minuten. Ich glaube, 3 Dinger durfte ich machen. Und wie gesagt, und dann irgendwann in der Verlängerung haben wir leider den Kürzeren gezogen. Aber wir waren Sieger der Herzen, absolut. Dieser Abend ging auch wirklich direkt in die Diskothek und wir haben gefeiert, wie als hätten wir gewonnen. Aber so soll es auch sein. Und wirklich alle haben uns gratuliert. Und das war so dieses Zeichen, okay, München macht 3 Dinger irgendwie gegen Hoffenheim im Finale mit Pforzheim. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich schon unterschrieben bei KSC. Das heißt, Hoffenheim wurde dann auch irgendwie nochmal, mach's doch nicht zu uns. Aber ich habe mich dann entschieden für Karlsruhe. War dann für mich auch das Perfekte, weil ich habe nur eine halbe Stunde gehabt nach Karlsruhe, konnte mit der Bahn dahin fahren, hatten 3-4 Jungs, die dann wirklich immer da, mit mir nach Pforzheim gefahren sind und dann weiter. Und das war wirklich ein sehr erfolgreiches Jahr mit Hakan Çalhanoğlu, Hasan Pepic, Antonio Mirko Çolak. Haben wirklich tolle Kicker gehabt. Max Reule im Tor. Also, nee, hat schon Spaß gemacht. Und dann nach dem Jahr ging es dann bergauf.
Jetzt müssen wir noch kurz klären, was ist denn aus den anderen Pforzheimer Jungs geworden? Gibt es da noch den einen oder anderen, der dann zur Oberliga-Regionalliga-Legende geworden ist? Oder?
Ja, auf jeden Fall Verbandsliga Oberliga haben sie noch gekickt. Viele. Einer meiner engsten und besten Kumpels, mit dem ich da gekickt habe, wohnt jetzt auch hier in Freiburg. Hat hier dann studiert und hat sich ja entschieden, dann doch für immer in Freiburg zu bleiben. Mit dem habe ich noch sehr, sehr viel Kontakt. Und das war so mein Sechser, der mir immer den Rücken gestärkt hat. Und wie gesagt, sie haben zum Teil dann alle Verbandsliga Oberliga gekickt. Und ja, aber es war ja schon sehr, sehr lange her. Und jetzt sind sie alle Papas und kicken nur noch Kreis- oder Landesliga.
Na, jetzt mal, obwohl du jetzt wirklich spät dann in diesen Zirkus Bundesliga-Vereine reingekommen bist, in einem gewissen Alter, bist du jetzt auch schon in einem 13. Profijahr. Merkt man vielleicht auch schon, dass man ein bisschen älter wird, ne?
Hast du absolut, absolut.
Trotzdem noch diese Momente manchmal so, wo du denkst, boah, das ist schon alles sehr besonders, was hier abgeht. Gerade wenn man so vielleicht dann auch, sag ich mal, aus dem Dorf, in Anführungsstrichen, Pforzheim kommt und dann schon 13 Jahre jetzt in dieser großen Welt ist.
Absolut. Und ich kann dir auch genau sagen, wann mir das immer passiert, wenn ich dann zum Teil manche Fahrten habe oder es gibt dann manchmal, wenn die Frau mit den Kindern vorfährt nach Pforzheim und ich habe dann eine Stunde alleine, wo ich dann im Auto bin und fahre dann nach Pforzheim. Und dann geht einem dann doch irgendwie dann zu viel durch den Kopf, wo du dann denkst, hey, jetzt bist du 31, jetzt hast du 13 Profijahre, bist mit 18, 19 Profi geworden, hast jetzt knapp 300 Spiele oder ja, knapp 300 Spiele für Freiburg und es ist dann doch echt schon alles sehr besonders und ich schätze das tagtäglich sehr. Ich schätze, dass ich wirklich gesund bin und das ist A und O. Aber was man dann doch erreicht hat und man sieht ja manchmal, wie schnell dann auch Fußball sein kann, dass es auch in die andere Richtung geht. Es kann aber natürlich dann auch in die andere Richtung gehen, dass man sagt, hey, man hat schnell den Hype wieder, aber ich finde, das Wichtigste ist einfach das Konstante und da bin ich dann schon manchmal stolz auf mich und die Familie dann auch stolz auf mich, dass ich das dann so lange auch ausgehalten habe und dass man auch topfit ist und was man dann alles doch vollbracht hat, zwecks auch Nationalmannschaft oder vielleicht dann im DFB-Pokalfinale mit Freiburg stehen, das hat man auch nicht alle Tage, oder Euroleague gespielt oder zum Beispiel auch Champions League mal schnuppern durfte mit Hoffenheim. Das sind dann so Sachen, die gehen dann einen durch den Kopf und man denkt, hey, wirklich, also Chapeau auch, weil es hätte ja auch irgendwie in die andere Richtung gehen können.
Du hast gerade schon mal erwähnt, dass du, und das wissen ja auch einige, für eine gewisse Zeit in Freiburg warst, hast da in der Bundesliga Fuß gefasst und hast dich dann entschieden, den Verein zu verlassen. War es bei Hoffenheim, war es bei Borussia Mönchengladbach, beziehungsweise andersrum. Und bist dann, und das ist ja schon ein bisschen ungewöhnlich, nach 2 Jahren wieder zurückgekommen. Ja. Kannst du uns vielleicht mal einmal mitnehmen und erklären, wie es dazu kam und was da so bei dir auch in den Gedanken passiert ist?
Absolut. Also ich bin ja von Frankfurt nach Freiburg. Das war absolut eine Herzensangelegenheit. Wirklich, Streich hat mich da angerufen, hat mich sehr überzeugt, dass er aus mir wirklich einen guten Spieler machen möchte. Aber auch sehr ehrlich gewesen zu mir und hat auch gesagt, dass es nicht immer klappt, aber er da Riesenpotenzial sieht. Und dann habe ich mich für Freiburg entschieden, war dann doch wieder sehr nah an meiner Family, wo ich dann gewusst habe, sie können jeden Samstag ins Stadion kommen, mir zuschauen, vor allem meine Brüder auch. Ja, und so hat das Ganze angefangen. Dann hatte ich ein tolles Jahr in der zweiten Liga, haben dann die Meisterschaft oder beziehungsweise sind dann Meister geworden. Und da war dann schon so ein bisschen das Gerücht, da gibt es ein paar größere Vereine, die an dir baggern oder interessiert sind. wie sieht's aus? Und ich dann aber ein klares Gespräch hatte mit Christian Streich, der zu mir gesagt hat, hey, mach ein Jahr nochmal erste Liga, zeig, was du kannst in der ersten Liga. Und dann von mir aus, wenn du wirklich performst, so wie du performen solltest, dann sei dir der Weg gegönnt. Und genau, und dann war es in der ersten Liga wirklich so, dass ich da wirklich nochmal 34 Spiele machen dürfen oder 30 oder 32. Hab Bundesliga wirklich dann als Konstanter und Stammspieler spielen dürfen. Dann wirklich, glaube ich, 12 Vorlagen und 6 Tore gehabt, ein paar Scorerpunkte gesammelt und dann kam dann Borussia Mönchengladbach und war zu dem Zeitpunkt dann einfach doch was Größeres. Sie haben schon Champions League gespielt, sie haben unglaublich gute Spieler gehabt mit Lars Stindl, Raphael, Hazard und Traoré und Hoffmann, Hermann. Wirklich, wo du gesagt hast, hey, unglaublich gute Spieler und mit denen will ich mich tagtäglich messen und dann das Angebot kam und ich mich dann einfach mich mit meiner Familie zusammengehockt habe, habe gesagt, hey, ich möchte den Schritt gehen. Und ich dann einfach leider dann nicht so performen durfte, was natürlich dann auch ein Stück weit bisher an mir lag oder dann vielleicht auch dann nicht ganz die Chance bekommen habe, weil der Konkurrenzkampf einfach groß war. Und so hat das Ganze dann begonnen, dass man dann irgendwann ja wieder überlegt hat, bin ich hier doch richtig oder was fehlt mir denn, um hier einfach mich durchzusetzen? Ja, und dann das Angebot von Hoffenheim kam. Und die dann einfach den Kader wirklich noch größer gestalten wollten. Die haben Champions League gespielt und ich war wieder in meiner Heimat, dann wirklich nur 60 Kilometer entfernt von Pforzheim gewohnt und habe dann gedacht, hey, vielleicht dieser Schritt könnte mir eher liegen. Und so war es dann auch. Dann bin ich nach Hoffenheim gewechselt. Aber nach einem halben Jahr habe ich dann einfach gemerkt, es passt nicht zwischen mir und dem Verein und es passt auch nicht mit mir und ganz dem Trainer. Ich bin so ein bisschen ein Straßenkicker und habe so ein bisschen meine Werte auf dem Platz. Julian Nagelsmann hat einfach ein bisschen eine andere Philosophie gehabt, wo ich ihn auch ein bisschen aber in Schutz nehme. Er hat eine gemachte Mannschaft gehabt, die funktioniert hatte und wo wir auch gute Spieler waren mit Demirbay und Nadim Amiri und Ishak Belfodil. Und dann ich nach einem halben Jahr entschieden habe. Beziehungsweise dann der Anruf kam auch von Streich. Ich sage, was ist da los, Wünsche? Ja, warum kickst du nicht? Und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß nicht, ich schaffe es, mich nicht hier durchzusetzen, weil Brenner auf die setzt und ich dann irgendwie dann wenig Spielzeit. Und dann habe ich gesagt, ja, was ist? Will ich wieder herkommen? Oder also so wie halt dann auch ist.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, ja, liebend gern. Also wirklich zu dem Zeitpunkt, das ist ja das, was ich vorhin erwähnt hatte, kam dann natürlich ein, zwei Anfragen, wo du dir dann echt Gedanken gemacht hast, so willst du wieder nach Freiburg, weil es dann doch nicht ganz einfach, weil die erwarten auch was von dir. Du hast hier mega performt und wenn du zurückkommst jetzt, dann haben sie das Gefühl, du performst wieder so, kriegst du das hin? Und so habe ich dann mit meiner Family, mit meiner Berateragentur, mit Christian Streich offen und ehrlich geredet und er hat gesagt, von mir kriegst du die Chance und dann bin ich nach einem halben Jahr wieder zurück und dann hat's wirklich wieder gepasst wie die Faust aufs Auge, wie als würde diese Luft mir einfach hier gut tun und dann bin ich zurückgewechselt, habe 17 Spiele gemacht, habe glaube ich 6 Tore gemacht, 7 vorbereitet. Wir sind nicht abgestiegen, wir haben gefeiert und dann hat wieder Hoffenheim Hand hochgemacht und gesagt, ja, du kommst wieder zu uns, egal was passiert und ich mir dann irgendwie Kopf gedacht habe, boah, neuer Trainer, neue Chance, neues Glück, aber ja, in der Vorbereitung dann alles gut lief, aber dann nicht dann doch gemerkt habe, nein, ich muss wieder zurück, egal was passiert, egal wie viel Vertrauen ich jetzt hier von Hoffenheim kriege, egal was mir der Trainer sagt, egal ob ich die Zehen auf den Rücken kriege oder sonstiges, ich muss zurück und ich will auch zurück und so habe ich das kommuniziert und dann bin ich am letzten Tag hierher gewechselt.
Ja, und bis heute auch da und wahrscheinlich hast du auch zu keiner Sekunde bereut.
Nein.
Und auch völlig zu Recht. Kommen wir nochmal kurz zur Aktualität. Wir haben es schon angesprochen, Julian Schuster ist jetzt Trainer.
Ja.
Und es war ja auch mal dein Mitspieler. Also ihr habt ja auch zusammengespielt. Wie funktioniert das? Die Erfahrung habe ich jetzt noch nicht gemacht oder werde ich auch nicht mehr machen, aber habe ich nicht gemacht in meiner Karriere mit meinem ehemaligen Mitspieler als Trainer zusammenzuarbeiten. Wie ist das?
Ja, anfangs komisch. Also er hatte schon ein paar Mal oder ein paar Monate zuvor mit uns gearbeitet. Da war es ja schon so, dass man dann ab und zu einfach einen guten Austausch hatte und so wie er halt war, dann auch als Spieler, er hatte wirklich eine Führungsrolle hier, war Kapitän, hat diese Mannschaft wirklich von Anfang an immer unterstützt, auch wenn er zu dem Zeit dann auch eine schwierige Phase hatte, seine Karriere, aber wirklich, er war einfach immer ein Leader, er war gefühlt schon wie ein Trainer, weil er dann echt tolle Ansprachen hatte und ich habe immer zum Hoch geschaut, wenn er seine Ansprachen gehalten hat, weil er wirklich echt die Mannschaft so gut mitnehmen konnte und uns wirklich motiviert hatte. Und so war es dann eigentlich auch, als er Verbindungstrainer war. Streich war ja noch Trainer, er war Verbindungstrainer. Aber er hat uns dann doch oft dann wirklich taktische Dinge dann auch mitgegeben. Auch was dann Standards betrifft, hat er uns dann viel geholfen auch. Vor allem in dem Jahr, wo wir Euroleague gespielt haben, wo dann wirklich ein paar Mechanismen bei uns noch nicht ganz drin war, weil wir haben ja nicht jedes Jahr international gespielt. Das heißt, alle 3 Tage spielen, wer schneidet die Videos und da kam ja alles zusammen und da hat er natürlich mega geholfen und hat dann ab und zu einfach auch individuelle Videos gemacht und da war es dann einfach schon super, super Austausch. Und als diese Nachricht kam, dass Streich aufhört und er übernimmt, glaube ich, waren wir erstmal alle so, oh okay, Streich hört auf, oh wie wird's, so wie wir am Anfang gesprochen hatten. Aber dann relativ auch klar wurde, hey, ich glaube, wenn einer diesen Verein kennt und diese Tugend in diesem Verein und diese Atmosphäre lebt und der schon so lange hier ist, dann ist es, glaube ich, er. Und das zeigt er tagtäglich so, wie er arbeitet. Das mit ihm spielen und mit ihm dann wirklich zu kommunizieren, dann war irgendwie dann schnell vergessen. Aber natürlich hat man ein paar Mannschaftsabende mit ihm erlebt, wo man dann gedacht hat, okay, er ist jetzt dein Trainer, hat mit uns gefeiert, wir waren in der Diskothek, haben rumgehopft und haben uns in den Arm genommen und haben wirklich einen schönen Abend gehabt und jetzt ist er dein Trainer. Aber ja, so ist es nun mal. Man respektiert sich sehr, wirklich, und wir haben jetzt in dem halben Jahr auch viel von ihm lernen können und wirklich, ja, macht es herausragend. Natürlich mit dem ganzen Trainerteam, was sich ja auch ein bisschen umgestellt hat. Aber es passt wirklich sehr, sehr gut.
Und du darfst ihn schon noch duzen auch, ne?
Ja, ich sag zu ihm Schusti noch. Und da hat er bisher jetzt noch nichts gesagt. Aber ich glaube, so Jungs wie Manu Gulde, Lukas Kübler, Christian Günther, Chico Höfler oder auch meine Wenigkeit dürfen schon noch zu ihm Julian oder ich habe zu ihm immer Schusti gesagt und das geht irgendwie nicht mehr aus meinem Kopf. Ich sage dann immer zu ihm Schusti, aber manchmal sage ich dann schon ruhig Coach. Also ja. Aber ich glaube, die Erfahrung ist gar nicht so verkehrt und passt. Aber natürlich gab es mal Momente, wo ich dann in Hoffenheim nicht kicken durfte oder wie jetzt auch vor 3 Wochen oder so, wo ich gegen Bayern auf der Bank war. Wenn er dir dann so Sachen sagen muss wie, hey, Vinci, du kickst heute leider nicht von Anfang an, weil ich habe diesen Matchplan. Natürlich ist es ein bisschen ungewöhnlich, weil Streich ja doch irgendwie älter war wie er. Aber es sind Sachen, die gehören dazu und man hat sich jetzt auch dran gewöhnt.
Aber du deutest das ja gerade schon so an, dass es da so 1-2 Situationen gibt, die vielleicht einfach ein bisschen weird sind. Also da geht Christian Streich und ihr seid alles erwachsene Männer, viele von euch sind ewig im Verein. Jeder weiß, was da gerade passiert. Da kommt ein Ex-Spieler und übernimmt das jetzt. Wie hat Julian Schuster das gemacht? Hat er mit Absicht Dinge ganz anders gemacht? Hat er so getan, als gäbe es diese Situation gar nicht? Weil es ist ja eben doch ganz besonders.
Ich finde, dass er es sehr, sehr gut gemacht hat, weil er hat eine gute Mischung gehabt zwischen, er hat ein paar Sachen übernommen, die einfach Streich ihm beigebracht hat, uns beigebracht hat, auch sei es in der Kabine oder sei es im Training, die einfach gut funktioniert haben und ein paar Stellschrauben dann einfach dran gespielt, zu sagen, hey, das wollen wir ein bisschen optimieren, da sind ein paar Details, die wollen wir ein bisschen besser oder die wollen wir einfach ein bisschen verändern. Und dann schnuppert man ja mal rein, passt's, passt nicht, kam es jetzt gut an, war es in Ordnung. Und da haben wir jetzt in diesem halben Jahr dann ein paar Sachen verändert, nicht groß, aber natürlich das Training hat sich ein Stück weit verändert, die Spielart ist ein Stück weit bisschen anders da geworden und so Sachen. Und da fuchst man sich ja so ein bisschen auch erst rein. Ich meine, das ist seine erste Trainerstation erst und auch keine leichte nach so einer Ära wie Streich. Und deswegen hat er uns Spieler dann einfach ein Stück weit ein bisschen mitgenommen und hat uns gefragt, ob das passt und wie wir es finden. Und da haben wir uns dann einfach ausgetauscht, haben uns ein bisschen Feedback zueinander gegeben und es hat überragend gepasst.
Ja, und das sieht man ja auch auf dem Platz. Also natürlich, glaube ich, ist in Freiburg ja immer, ihr habt es ja immer geschafft, so diesen Anspruch an euch selbst natürlich, glaube ich, intern hochzuhalten und trotzdem nach außen zu kommentieren, ja, erstmal 40 Punkte holen und so weiter und diesen Weg da weiterzugehen. Ich glaube, das sieht man einfach auch, diese Bodenständigkeit, trotzdem mit diesem Anspruch an sich selbst immer wieder auch in jedem Spiel gewinnen zu wollen, egal wie der Gegner heißt. Und das ist einfach, glaube ich, du hast am Anfang ja auch gesagt, dass ihr viele Sympathien in Deutschland habt und ich glaube, dass der Julian Schuster und so wirkt es von außen, diesen Weg einfach auch fortführt. Und ich glaube, dass man da schon eine gute Entscheidung getroffen hat.
Werbung.
Ja, dass viel Wasser trinken gut und gesund ist, das muss ich euch nicht erzählen, das wissen alle. Und trotzdem tun sich viele schwer, das umzusetzen. Das war bei mir auch lange Zeit der Fall, bis ich auf Air abgetroffen bin. Und nicht nur ich, sondern die ganze Familie. Wir trinken jetzt einfach viel mehr Wasser. Und wir, und das sind nicht nur die Familie, das sind Air und ich sind uns sicher, gesund bleiben und gesund sein muss nicht kompliziert sein. Es kann so simpel sein, dass es auch beinahe absurd erscheint. Ne? Health is so simple, it's stupid. Ja, ihr habt richtig gehört. Was man ja eigentlich auch weiß, dass man mit der richtigen Hydration eigentlich immer wach ist und energiegeladen und sich gut fühlt, im Gegensatz zu den ein oder anderen Kopfschmerzen, die man hat, wenn man nicht genug getrunken hat. Das wissen wir alle und ich möchte, auch wenn das jetzt so ein bisschen verpflichtend klingt, aber eine klinische Studie hat sehr viel gezeigt, was ich aus persönlicher Erfahrung auch bestätigen kann. Nämlich, dass man mit AirUp seine Wasseraufnahme verdoppelt. Das kann ich hier mit bestätigen und auch für mehrere Personen aus meinem Umfeld. Dazu unterstützt mehr und genügend Wasser die geistige Leistungsfähigkeit. Ja, und dazu ist bewiesen, dass 2 von 3 Nutzern, die AirUp mit Geschmack verwenden, von einer positiven Wirkung auf ihre kognitive Leistung berichten. Ja, das heißt, ich bin quasi 1/3 von 2/3. Also so viel zur positiven Wirkung der kognitiven Leistungsfähigkeit. Was ich aber nochmal sagen möchte, die aromatisierten Pots, wo immer noch Virgin Mojito mein Favorite ist, führen zu höherer Zufriedenheit und mehr Wasseraufnahme. Das ist ganz klar so. Und das ändert sich wahrscheinlich auch nicht mehr, weil es jetzt schon bei mir über Monate geht. Und das ist ein klarer Hinweis darauf, dass Geschmack zu besserer Hydration anregen kann. Und wer es noch nicht weiß, was AirUp überhaupt ist, das ist eine wiederbefüllbare Trinkflasche, wo du ganz normal Wasser reinfüllst und einen Pott draufsteckst, aromatisiert. Es gibt ganz viele verschiedene Geschmacksrichtungen, da ist für jeden was dabei. Es gibt sowas wie Lemonade, Orangeade, Cola, Cherry Cola und ganz, ganz viele mehr. Da wird jeder was finden. Ja, und wenn man dadurch das Wasser trinkt, dann schmeckt es einfach anders. Es hat Geschmack und trotzdem trinkst du nur Wasser. Also, stay hydrated.
Werbung Ende.
Jetzt haben wir deine ganzen Vereine aufgezählt. Freiburg, Hoffenheim, Gladbach, dann wieder Freiburg. Du hast gesagt, die Freiburger Luft tut dir am besten. Hat es nicht mal auch gejuckt, italienische Luft zu schnuppern, abgesehen jetzt mal von der Nationalmannschaft?
Doch, sicherlich ab und zu. Sicherlich kam dieser Gedanke zu sagen, hey, das war immer irgendwie so ein Traum, mal in der Serie A zu spielen. Man hat früher wirklich mega, mega viel Serie A geguckt und das mache ich heute noch. Wenn ein gutes Spiel läuft, dass ich da einschalte, auch wenn die Bundesliga läuft. Von daher, natürlich ab und zu kam dieser Gedanke, aber dann kommen wir ja wieder zum Thema, hey, irgendwie geht's mir doch hier so gut, es passt, man fühlt sich fit, man spürt das totale Vertrauen noch, alles drumherum passt. Ja, und ich müsste, also wirklich, da müsste schon viel zusammenkommen, um zu sagen, hey, ich verlasse das jetzt Ganze oder ich lasse alles rechts liegen und gehe jetzt den Weg und wechsle unbedingt in die Serie A, nur weil ich es wollte. Also da muss dann schon alles auch zusammenpassen. Aber sicherlich kam ab und zu mal der Gedanke her, vielleicht wäre jetzt der richtige Schritt. Und wie gesagt, Interesse sicherlich gab es ja schon mal. Da spielen dann schon, ja, dann die Gedanken manchmal und könnte passen, aber soll das jetzt sein, soll das nicht sein? Und letztendlich entscheidet man sich dann doch für den Weg und man sagt, hey, das, was ich hier habe, weiß ich sehr zu schätzen. Und nein, ich mach's doch nicht.
Also Inter Mailand kann es nicht gewesen sein, sonst wärst du da sicher sofort dahin gegangen.
Ja, gut. Eher nicht, ja. Inter Mailand war es nicht, ja, da hast du recht. Gut,
können wir das schon mal ausschließen. Trotzdem, ich glaube, was das Ganze ja dann wieder das ausgleicht, ist ja, dass du 2018 das erste Mal für die italienische Nationalmannschaft nominiert wurdest und natürlich direkt die Nummer 10 bekommen hast. Ja, wie soll,
natürlich, ja.
Wie soll es auch anders sein? Wie war das? Also das muss ja auch brutal gewesen sein.
Ja, das war so ein Stück weit so ein Zufall und irgendwie auch so ein Schicksal. Ich wurde eingeladen zu einem Zeitpunkt, wo ich eigentlich nicht viel gespielt habe, muss ich ehrlich sagen. Ich war sehr überrascht, habe ja in Hoffenheim gekickt. Und Italien hat dann Kontakt mal aufgenommen, die dann gerade so ein bisschen den Switch hatten, um ein bisschen was verändern zu wollen und wurden aufmerksam auf mich. Der Co-Trainer, den hatte ich in der U20, unter dem habe ich mega performen dürfen und der war dann so ein bisschen aufmerksam auf mich, hat mich dann empfohlen bei Mancini und Mancini hat gesagt, dem würde ich gerne die Chance geben, sich mal zu beweisen. Und ja, ich weiß, das gibt es eigentlich nicht, aber ich war, glaube ich, über meinen 100%. Also ich war natürlich mega aufgeregt, als die Nominierung dann kam, haben wir gefeiert, wie als wäre da mal wurden Weltmeister. Also Familie Grief hat dann bei mir Autokorso gemacht. Also es war echt überragend, allein schon der Flug dahin, es war sehr aufregend alles. Und dann liegen da die Klamotten auf dem Bett von der Nationalmannschaft, die du dir eigentlich ja immer früher gekauft hast, gefälscht. Also wirklich für 5-6 Euro da auf dem Markt und jetzt liegen da wirklich originale, geile Teile, alles vom Puma ausgestattet und wie gesagt, und ich bin dann leider zu spät gekommen, mein Flieger hatte Verspätung und komme dann rein und dann sehe ich da wirklich, ich glaube 26 Spieler an einem Tisch und wirklich 40 vom Staff Und du kommst da rein und denkst dir, oh nein, hey, wie machst du das jetzt? Wie sagst du Hallo? Aber wirklich, also ich wurde mega, mega aufgenommen. Chiellini, Bonucci aufgestanden, mir gleich Backe, Kuss gegeben und so wie es die Italiener halt auch machen. Ja, herzlich willkommen und alles, komm, ich für dich rum. Und wirklich, die waren gerade am Essen, aber wirklich, das hat mir wirklich gezeigt, was für Wahnsinnsmenschen das sind, mit ganz viel Respekt. Und dann Trainer kennengelernt, da Flugverspätung und. Ja, und dann waren wir da irgendwie angekommen, man saß da am Tisch und rechts neben dir sitzt dann Verratti und links neben dir irgendwie Insigne, wo du denkst, ey, Wahnsinn, ey, eigentlich deine Jungs, die guckst du tagtäglich bei der Champions League zu. Also ja. Ich habe ja zu dem Zeit auch Champions League geguckt, aber ich bin ja einer, ich vergesse nicht, woher ich komme. Ja. Und dann war das irgendwie so ein bisschen strange und ich glaube, ich habe schon ein, zwei Tage gebraucht, um das Ganze erstmal zu realisieren, hey, wo bin ich denn hier gerade? Ja, und dann, wie gesagt, haben wir das erste Spiel gehabt in Mailand, im San Siro, auch noch in meinem Lieblingsstadion gegen Portugal. Aber da habe ich leider nicht gespielt und dann ist Insigne abgereist. Und dann, er hatte zu dem Zeitpunkt die Nummer 10 und ich habe im Training wirklich so Gas gegeben, wie ihr euch das wirklich nicht vorstellen könnt. Und dann hat Bonucci gesagt, ja, ich glaube, einer hat es verdient, auch wenn er jetzt zum allerersten Mal da ist, aber ich glaube, wenn es einer verdient hat, hat er das verdient. Und er hat die Nummern gemacht, weil er hat es ihm abgehakt. Also das heißt, er hat dann die Liste bekommen. Und bei der Nationalmannschaft ist es so, der, was die meisten Spiele hat, entscheidet als erstes, welche Nummer er kriegt. Und da hat dann jeder seine fixe Nummer. Also Bonucci hat 100 Einsätze. Das heißt, er fängt an, ich nehme meine Nummer 19, weil es seine Nummer ist. Und wirklich, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt dann die 10 frei gewesen. Und dann, ich mit 0 Spiele, komme in die Kabine und ich wusste ja gar nicht, dass es so eingeteilt wurde, weil ich war ja da so weit entfernt von diesem Rhythmus und komme dann in die Kabine und sehe einfach, dass da mein Trikot mit der Nummer 10 hält. Also eigentlich, ich gerade angefangen zu heulen, also wirklich, ich habe es echt nicht glauben können. Ja. Aber es hat mich so motiviert. Ja, und dann bin ich reingekommen und dann haben wir es 1-0 gewonnen, tolles Spiel gehabt und wirklich war. Also eine Erfahrung, die ich, glaube ich, in meinem Leben nie so schnell vergessen werde.
Was ist mit dem Trikot passiert?
Ja, das hängt. Also, das hängt. Jetzt noch nicht, weil wir sind ja auch umgezogen. Ja. Und wie gesagt, es liegt noch im Keller, aber das wird aufgehangen.
Ja, und da wird sicher auch ordentlich drauf aufgepasst. Trotzdem nochmal vielleicht den Moment auch der Nominierung. Ich meine, ihr Italiener seid ja wirklich dann auch als sehr leidenschaftlich bekannt. Du hast vom Autokorso bei dir zu Hause erzählt, aber jetzt rein mal für deine Brüder, mit denen du halt aufgewachsen bist, für deine Eltern, da wird auch sicher die ein oder andere Träne auch geflossen.
Ja, oder? Absolut. Also bei mir war es ja so, freitags kam ja die Nominierung raus, um 12 haben sie gesagt, sagen sie Bescheid. Ich habe aber am Donnerstagabend schon Bescheid bekommen. Also das heißt, am Donnerstagabend haben sie sich gemeldet und haben gesagt, dass es sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass ich dabei bin. Aber wir warten mal auf die Nominierung und dann am Freitag kam die Nominierung raus und ich habe wirklich, keine Ahnung, ich glaube 100 Chatnachrichten bekommen, 100.000 Screenshots und war dann noch im Training und dann abends, ja, ist dann die ganze Familie vorbeigekommen. Es war ja so, dass meine Frau gesagt hat, wir gehen was essen, darauf sollen wir feiern. Und ich mich dann fertig gemacht habe, habe dann gewartet und höre dann nur noch wirklich so gefühlt so 4-5 Autos hupen. Und dann ist die ganze Familie zu mir nach Hause gekommen. Also wirklich Mama, Papa, Brüder, Onkel, Tanten, mein Berater war da, wirklich meine Schwiegereltern, meine Schwager. Also wir waren dann letztendlich, waren wir, keine Ahnung, 24, 25 Stück bei mir zu Hause. Ich habe am nächsten Tag gespielt gegen Augsburg. Und wir haben einfach gefeiert, wie als wäre ich Weltmeister geworden. Ich habe gedacht, also ich wurde nur nominiert, aber ist schön. Aber wirklich, haben uns an den Arm genommen. Also selbst bei mir ist eine Träne geflossen, weil es war schon sehr emotional. Und meine Mama dann auch zu mir gesagt, guck mal, du hast so lange davon geträumt und Papa und Brüder auch. Du hast so lange davon geträumt und irgendwie war es immer so weit weg von dir. Und du hast gedacht, irgendwie Bundesligaspieler werden nicht so eingeladen, sie schauen doch eher in Italien, die italienische Liga und jetzt bist du einfach dabei und ja, natürlich bin ich dann auch emotional genommen, wenn die Mama dich in den Arm nimmt und der Papa und die Brüder und ja, also war ein unglaublicher Abend.
Wie lief das Augsburg-Spiel am nächsten Tag?
Ich glaube, wir haben gewonnen 3-1 und ja, lief gut. Ich habe leider nicht von Anfang an spielen dürfen. Schade, diesen Flow hätte ich gerne mitgenommen. Aber ja, wie gesagt, hat dann gepasst und wir haben gewonnen und dann bin ich am Sonntag dann auch rübergeflogen.
Cool. Magst du vielleicht, weil du jetzt gerade schon, du hast so ein, zwei Momente erzählt, ja, in denen du dich auch einfach wahnsinnig glücklich angehört hast. Was war so dein glücklichster Moment in deiner Fußballkarriere? Was bleibt in Erinnerung?
Da habe ich 2, 3, möchte ich sagen. Also wirklich, ich glaube, einmal angefangen natürlich mit dem ersten Spiel für Italien, dass du das irgendwie abhaken konntest und natürlich dann auch den Aufstieg in die erste Liga und dann auch noch die Meisterschale hochzuheben, auch wenn es nur zweite Liga war. Natürlich die erste Bundesliga-Meister zu werden, das wäre schon schön, aber das und natürlich, glaube ich, darf ich nicht vergessen, einfach das DFB-Pokalfinale mit SC Freiburg, weil da hing einfach so viel Arbeit dran und der Verein und alles drum und dran hat sich das so verdient gehabt und wir standen dann im Finale und ich habe, glaube ich, 52 Karten gekauft und die ganze Familie übernachtet in Berlin und schaut dir zu und wirklich, also es war, ich glaube, die zwei, drei Momente waren so die, wo man sagt, an die würde ich mich immer wieder gern dran erinnern.
Sehr, sehr gut. Vincenzo, bevor wir dich in deinen wohlverdienten Feierabend entlassen und ihr am Wochenende ja auch schon wieder gefragt seid, es ist ja so, dass, jetzt habe ich schon ein paar Mal versucht, dich von Freiburg nochmal wegzulocken, obwohl ich das Gefühl habe, dass dein Karriereende auch sehr gut in Freiburg möglich ist. Aber du warst auch großer Roberto Baggio-Fan.
Ja.
Und der ist ja zum Ende seiner Karriere nochmal zu Inter Mailand gewechselt. Sollte Inter Mailand noch irgendwann mal Interesse haben. Würdest du da nochmal nachdenken?
Dann würde ich auf jeden Fall nochmal nachdenken. Dann würde ich mich mit den Verantwortlichen zusammenhocken und würde dann sagen, was ist die beste Möglichkeit? Was würde man machen? Wie geht's weiter? Was soll ich machen? Also ich glaube, in dem Austausch bin ich dann, glaube ich, mit SC Freiburg zu sagen, hey, soll mein Traum noch mal in Erfüllung gehen dürfen oder bleibt's lieber doch in Freiburg, in meiner Heimat? Also ich glaube, da wäre ich offen und ehrlich, hätte gesagt, ich mache mir auf jeden Fall meine Gedanken und schau, wenn es passt und alles so funktionieren sollte, geht man den Weg und wenn nicht und Freiburg sagt, nein, wir wollen dich unbedingt hier halten, du sollst unbedingt bleiben und uns weiterhelfen, dann wäre ich damit auch zufrieden.
Sehr, sehr schön. Das hat mir sehr großen Spaß gemacht, dir zuzuhören. Auch wieder irgendwie ticken wir alle gleich und haben alle irgendwie auch viel und oft die gleichen Gedanken. Und das ist einfach nochmal schön zu hören, wie dein Weg auch war. Man hat es ja mitbekommen, ein bisschen mehr von außen, aber das so zu hören ist immer schön. Und ja, ich bedanke mich für deine Zeit. Wir bedanken uns. Das war sehr schön.
Danke, war mir eine Ehre und wirklich danke meinerseits auch.
Dann alles Gute für die restliche Saison und bleib gesund.
Dankeschön. Wünsche ich euch auch und viel Erfolg noch mit dem Podcast.
Danke, ciao, ciao.
Einfach mal Luppen ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt.